Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Andere Liga, einem Fußball-Podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin wie immer mit dem Fabian Fabu Rauch, NZZ-Fußballjournalist. Fabu, es ist früh Montagmorgen. Direkt nach dem Spiel, mehr oder weniger. Wie geht es dir?
Guten Morgen, Tobi. Mir geht's gut. Ich habe mir an diesem wunderschönen Wochenende glatt ein bisschen verbrannt. Die Sonne hat ja geschonnen wie blöd. Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen mehr geschlafen als du. Du bist ja nach dem Match von Genf noch auf Zürich gefahren. Darum frage ich dich, bist du bereit?
Du, das werden wir sehen. Ich bin effektiv erst irgendwie um 4 Uhr am Morgen heimgekommen von Genf. Jetzt sind wir schon wieder am Aufnehmen, aber das soll kein Gejammer sein. Keine Ausrede.
Gut, das passt. Die Spieler haben ja gesagt, sie seien müde nach einer langen Saison. Unsere Saison ist noch nicht vorbei. Die geht nahtlos weiter.
Stimmt. Ja, endlich der erste Sieg 2022. 1-0 gegen Portugal in Genf. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, es war eine sehr gute Leistung von der Schweiz. Solidarisch, kämpferisch. Sie hatten das nötige Glück gehabt. Vielleicht haben sie das Glück auch erkämpft, genauso wie sie auftreten sind. Sicher ein glückhafter Sieg. Die Portugiesen haben mehr vom Spiel gehabt, die besseren Chancen gehabt. Aber es fragt heute niemand mehr. Es ist sicher wichtig, sehr wichtig für die Stimmung, dass die Schweiz noch einen Sieg können landen im vierten Spiel von der Nations League. Man kann jetzt von dieser Nations League halten, was man will. Aber trotzdem, wenn die Schweiz viermal nacheinander verloren hat und eigentlich quasi schon fast abgestiegen wäre nicht gut gewesen. So gehen sie mit einem guten Gefühl in die Sommerpause. Und ja, hat mich eigentlich noch überzeugt. Ich nehme an, im Stadion ist die Stimmung auch nicht so schlecht gewesen. Oder?
Ja, es geht, weil es sind sehr, sehr viele Portugiesen im Stadion gewesen, in Genf. Ich weiß nicht, ob man das am Fernsehen mitbekommen hat, aber die sind doch sehr, sehr laut gewesen. Darum ist sicher zur Hälfte die Stimmung im Stadion zwar gut gewesen, aber dann an der 90. Minute schon ein bisschen bedrückt, wo die Schweiz definitiv gewonnen hat. Aber ja, also ich bin genau deiner Meinung. Es ist sehr wichtig gewesen, dass man jetzt den Sieg eingefahren hat. Wie gesagt, nicht nur die vier Nations League Spiele, sondern inklusive diesen zwei Freundschaftsspiele gegen Kosovo und England. Wenn man jetzt ohne einen Sieg in die Sommerpause gegangen wäre als Nazi, ich glaube, da hätte es dann auch noch ein bisschen brodelt bis im Herbst, bis zum nächsten Nazi-Zusammenzug.
Finde ich eigentlich noch spannend, dass es eben mehr Portugiesen im Stadion hatten. Natürlich gibt es viele Portugiesen, gerade in Romandie. Ja. Aber was sagt uns das vielleicht grundsätzlich, oder? Es war immerhin der Ronaldo angekündigt, theoretisch, ein paar Wochen vorher, wenn man Billy kaufen konnte. Also, ja, das finde ich noch speziell, dass die Schweiz nicht mehr gezogen hat. Oder meinst du, die Portugiesen haben einfach die Billy organisiert für sich?
Ja, ich meine, gegen Spanien war es ja auch fast ausverkauft gewesen. Und dort sind es hauptsächlich Schweizer Fans im Stadion gewesen. Ich glaube, das ist einfach ein Portugal-Effekt, wie du sagst. Es gibt eine grosse portugiesische Community im Welschen. Und dass die dann natürlich ihre Stars von ihrer Heimat unbedingt sehen wollen, wenn die schon mal in Genf sind um die Ecke. Das kann ich auch noch verstehen. Und ja, klar, die meisten haben natürlich gehofft, dass der Cristiano Ronaldo wird spielen. Zumindest ein paar Minuten. Leider sind die ein bisschen enttäuscht worden gestern. Der ist die Hype geblieben. Aber ja, man hat auch vor dem Stadion, wo man gekommen ist, hat es ganz viele Portugiesen gegeben, die schon «Siu!» und da am Umschreien gewesen sind. Also er ist ein bisschen, zumindest sein Torjubel war in Genf gestern.
Und was nimmst du jetzt für Erkenntnis mit aus diesem Match? Aus Schweizer Sicht vielleicht?
Ja, es gibt verschiedene. Ich glaube, vor allem in Sachen Aufstellung gibt es schon klare Tendenzen, wenn man es gestern gesehen hat oder die Leistung von der gestrigen oder von den letzten zwei Spielen in Genf. Bei der Aufstellung nehme ich definitiv gewisse Erkenntnisse mit, wie das wahrscheinlich in Katar wird aussehen, wenn alle fit sind, hoffentlich. Und ich glaube auch als Erkenntnis ist ein weiterer Punkt, dass es einmal mehr, wenn es um etwas geht, eben jetzt noch ein wichtiger Sieg vor der Sommerpause, sonst haben die Spieler natürlich auch gewusst, dass es viel Kritik gibt, dann liefert es wieder ab. Ich glaube, das hat Nazi so ein bisschen gezeigt in den letzten eineinhalb Jahren, wenn es wichtig ist, dann liefert dann die schon ab. Oder was hast du da für Erkenntnis?
Ja, das mit der Aufstellung sehe ich genau gleich. Da kommen wir dann sicher im Detail drauf. Was halt ist, es ist glaube, Portugal ist zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Es war wirklich Ende einer sehr langen Saison. Die Portugiesen haben ja quasi schon das Zeichen gesetzt, in dem sie nicht nur der Ronaldo, sondern auch der Moutinho und der Guerreiro. Sie sind jetzt nicht ganz so wichtig wie der Ronaldo, aber frühzeitig haben die Ferien geschickt. Alas war der letzte Match gewesen. Spieler wieder Bernardo Silva, Diogo Jota sind nur eingewechselt worden. Aber das können die Schweizer ja im Hinspiel in Lissabon noch für sich in Anspruch nehmen, dass dort nicht die A-Mannschaft gespielt hat. Es war ein bisschen ein strenges Programm gewesen in den letzten Tagen und vielleicht haben die Portugiesen jetzt auch nicht mit der allerletzten Konsequenz gespielt, hat mir gedacht. Sie haben viele Chancen gehabt, aber sie sind dann immer noch Absatztrick mehr, noch ein Querpass. Und die Schweiz hat das ausgenutzt. Die Schweiz hat es gut gemacht, hat wirklich gekämpft. Das hat mir sehr gefallen, wie sie gegangen sind füreinander. Die haben wirklich, die sind wahrscheinlich kaputt gewesen nach dem Match, die Spieler.
Ja.
Sie haben ein Zeichen setzen, sie haben reagiert und das ist nicht gelungen. Und das ist, wie gesagt, für die Stimmung, für das Gefühl ist das sehr ein wichtiger Sieg gewesen.
Ja, man muss aber schon sagen, ich habe gestern auch schon, in gewissen Fußballchats, wo ich drin bin auf WhatsApp, ist dann so ein bisschen gekommen, ja, gegen C11 gönnt man dann schon, also nur weil jetzt der Cristiano Ronaldo nicht gespielt hat und der ein oder andere von der Bank gekommen ist, ist das jetzt noch kein C11 gewesen. Also klar, Cristiano hat gefehlt, aber da haben sehr viele Spieler gespielt in dieser Startelf von Portugal, die durchaus zum ganz oberen Niveau gehören.
Ja, absolut. Also das finde ich jetzt auch ein komischer Vorwurf, vor allem, wo man ja das Gleiche auch nicht hat gesagt bei Schweiz vor einer Woche. Natürlich haben wir es besprochen, ist geschrieben worden, dass da nicht Menge Spieler würde spielen, wenn es jetzt ein wichtiges Spiel ist, aber das zählt nicht. Die Schweiz hat gewonnen, das muss man akzeptieren, wenn man kritisch will sein mit der Schweiz, wie wahrscheinlich deine Kollegen in deinen Chats. Und sie haben auch nicht unverdient gewonnen, auch wenn sie Glück hatten, aber sie haben wollen, sie sind super gestartet, sie haben in den entscheidenden Situationen wirklich das Glück erzwungen. Ich habe zum Beispiel das Gefühl gehabt, kurz vor Schluss, das ist ein Hand vom Elvedi dort, aber wahrscheinlich ist er ein bisschen gefoult worden, weil es dort, wo er rumfliegt, im eigenen Strafraum den Ball in die Finger nimmt. Weil auf anderer Sicht, vielleicht geht dort Hand zu Penalty. Es ist irgendwo vieles gut gekommen. Jakin, der Trainer, hat es ja gesagt, endlich ist das Glück auf unserer Seite gewesen. Das gehört einfach dazu. Und ich habe wirklich das Gefühl, wenn die Schweizer WM gut wird sein, wird man dann irgendwann sagen oder schreiben, ja, der Sieg ist schon noch wichtig gewesen, weil es die Mannschaft auch näher zum Trainer geführt hat. Stichwort System, wo wir jetzt drauf kommen. Und dass jetzt sich die Mannschaft vielleicht gefunden hat, nach im sechsten Spiel, ist ja etwa Zeit geworden, denke ich mir.
Ja, wobei man muss schon auch sagen, dass die Nations League Kampagne jetzt in den letzten zwei Wochen, das ist schon auch ein bisschen ein Ausprobieren gewesen und eine Chance geben, auch hinsichtlich der WM gewissen Spieler. Also ich glaube, das muss man schon auch bedenken, wenn man die ganzen Leistungen analysiert, dass jetzt da wahrscheinlich jetzt am Sonntagabend gegen Portugal am nächsten an der Stammelf war, wie es könnte aussehen an der WM, wie bei allen vier Spielen. Also ich glaube, dass es da dann jetzt auch einen Sieg gibt, das ist vielversprechend.
Ja, was ich vielleicht ein bisschen unterschätzt habe, ist bei Murat Yakin, man kennt ihn, er ist als Spieler, aber vor allem als Trainer, ein Mensch, er ist fußballintelligent, er kann ein Spiel lesen, er tut seine Mannschaft viel stärker als sein Vorgänger Vladimir Petkovic im Gegner ausrichten. Kann man gut oder schlecht finden, aber es ist ein Fakt und es ist sein Recht, das zu machen. Manchmal habe ich fast ein bisschen das Gefühl, er ist nicht wie der Pep Guardiola, der in jedem Match irgendeine unglaubliche Aufstellung will, aus dem Hut zaubern, um zu zeigen, hey, ich bin der Grösste, ja, die beste Ahnung vom Fußball. Aber es hat mich schon ein bisschen übertrieben, was er da alles ausprobiert hat. Aber vielleicht wird er irgendwann sagen, das hat es gebraucht, ja, müssen herausfinden, wie wird das funktionieren, Gestern gegen Portugal hat er das erste Mal wirklich Granit Xhaka zum Beispiel auch klar aus 6 als Quarterback von der Abwehr positioniert, dort, wo er eigentlich seit Jahren am besten ist. Wo der Granit ja selber gesagt hat, vor etwa 10 Tagen Trainer, die mich kennen, setzen mich genau dort ein. Jetzt kennt er Jakin wahrscheinlich auch, sagt der Granit seinen Kollegen. Aber er hat schon sehr viel ausprobiert, man kann schon experimentieren. Aber gewisse Sachen habe ich ein bisschen komisch gefunden, aber wie gesagt, das ist sein Recht. Und wenn er jetzt clever und intelligent ist, und das ist er ja, hört er jetzt auf mit diesen Experimenten? Es sind noch 2 Spiele im September. Es ist wahrscheinlich 1 Vorbereitungsspiel im November. Dann geht es los mit dieser WM. Und er hat jetzt eine gute Basis. Er sieht jetzt vor allem, was nicht geht. Und er hat jetzt auch gesehen, wie es geht. Und das ist von dem her wirklich ein gelungener Abend gewesen.
Also was ich ein bisschen schockierend gefunden habe in dem ersten Spiel, wie unglaublich schlecht die Defensive gestanden ist. Gerade unter Murat Yakin, wo ja auch schon dafür steht, dass seine Teams irgendwie hinten relativ stabil stehen. Und es hat mir aber wieder ein bisschen Mut gemacht, gestern zu sehen, eben mit Manuel Akanji, Nico Elvedi, wo ganz klar die Nummer 1 in der Verteidigung sind, jetzt glaube ich, plus der Granit vorne drauf auf dem Nummer 6, dann hat das plötzlich hinten wieder geklappt und gut geklappt.
Ja, weisst du, Akanji, Elvedi haben wir glaube auch schon diskutiert. Nichts gegen Fabian Schär und Fabian Frey, sie haben vor allem wunderschöne Vornamen beide. Aber das ist natürlich mindestens, das ist natürlich mindestens zwei Klassen schlechter als Akanji, Elvedi. Und das sind die zwei Innenverteidiger, die für mich internationale Klasse haben im Schweizer Team, was auch immer internationale Klasse heisst. Aber du weisst, was ich meine. Die kannst du bedenkenlos gegen jeden Gegner von der Welt herstellen, wo sie können bestehen. Der Fabian Frey zum Beispiel hat Schnelligkeitsdefizit. Ja, sie sind einfach besser. Das ist ja so. Und wenn sie fit sind, also der Murat Yakin muss sie eigentlich in Watte versuchen zu packen im Herbst. Und das ist ja etwas, was man eh nicht abschätzen kann. Wer ist denn wirklich in Form? Wer ist verletzt im November in dieser unglaublich strengen Saison, die es wird geben, mit Spiel alle drei Tage. Aber die zwei, die braucht es, wenn die Schweiz das grosse Ziel erreichen, das ist nichts Neues. Und das haben wir gestern eindrücklich gesehen. Sie sind wirklich sehr gute Innenverteidiger. Und ja, vielleicht können wir auch mal von hinten gegen vorne ein bisschen durchgehen. Also im Goal ist klar, der Jan Sommer ist Nummer 1. Oder vielleicht können wir zuerst schnell wegen dem System, eben das sogenannte 4-3-3 oder 4-2-3-1. Ich denke mir, ist klar, dass der Murat Yakin so muss spielen mit dem Granit vor der Abwehr. Wie es nach vorne aussieht, können wir nachher im Detail anschauen. Und eben im Goal ist der Sommer Nummer 1. Eigentlich für mich der Gregor Kobut Nummer 2, aber im Nationalteam ist der Omlin wirklich sehr parat. Er hat gestern überragend gespielt. Sensationelle Leistung. Und wahrscheinlich ist er beim Murat, so wie es aussieht, ändert Nummer 2 als der Kobut, oder?
Es sieht ein bisschen danach aus. Eben, im Herbst hat er sich relativ klar dazu geäussert, dass der Gregor Kobels Nummer 2 ist. Im Trainingslager in Marbella im März hat er es dann wieder ein bisschen offener gestaltet, hat dann auch den Omlin im sicher spannenderen Spiel gegen England im Wembley oder im anspruchsvolleren Spiel, sage ich jetzt mal, spielen lassen und der Gregor Kobel nur gegen Kosovo. Jetzt hat der Omlin gestern eine unglaublich starke Partie gemacht, wie du richtig sagst. Ich muss schon auch sagen, ich finde, wenn ich die Trainings anschaue, der Jonas Omlin wirkt einfach unglaublich heiß, auch in den Trainings. Und der Murat Yakin hat es gestern nach dem Spiel auch gesagt, also so Samstag, Freitag in den Trainings, der sei richtig on fire gewesen. Ich bin gespannt. Vielleicht tut der Jonas Omlin ja auch noch wechseln. Vielleicht auch noch jemand, wo er noch ein bisschen mehr in Fokus geraten, zumindest von der Deutschschweiz, als das jetzt in Montpellier der Fall ist. Aber auch dort, wenn man das ein bisschen verfolgt, hat er ja eigentlich immer wieder mal starke Partien drin gehabt. Aber eigentlich als Goalie von Borussia Dortmund müsste ich mittelfristig das Nummer 1 sein. Haben die letzten Jahre aber auch gezeigt, dass wenn du bei Borussia Dortmund im Goal bist als Schweizer, bist du erst Nummer 2.
Ja, vielleicht noch schnell zwei Sachen zu den Goalies. Also zuerst das Zweite, was du gesagt hast, ist natürlich so, Borussia Dortmund hat man das Gefühl, wow, müsste echt eins sein, mindestens zwei. Er ist uns natürlich näher, uns Deutschschweizer, und ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe von Montpellier jetzt nicht jeden Match gesehen diese Saison. Ab und zu sehe ich Highlights, und er hat einen sehr guten Notenschnitt, zum Beispiel in L'Equipe, der Jonas Sommelin, also im französischen Fachmagazin für Fußball unter anderem. Also er hat eine gute Saison gespielt. Er ist uns weniger nah, seit er auf Frankreich gewechselt ist, als der Gregor Kobu. Und was sowieso klar ist, also die Schweiz hat ein exzellentes Torhüter-Trio, also alle drei, würde ich mir jetzt im ersten WM-Spiel, hätte ich kein Bauchweh, egal wer von denen drinnen spielt.
Ich verstanden.
Nachher kommen sogar noch andere Goalinnen, Vogo, Brecher, Fabamossi, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, aber die Schweiz hat überhaupt kein Goalie-Problem. Das sind Luxussorgen, und solange der Jan Sommer dabei ist, ist er gesessen. Ich glaube, die anderen zwei akzeptieren das auch. Der Gregor Kobu vielleicht ein bisschen weniger als der Omlin, aber der muss jetzt vor allem mal schauen, dass er mindestens Nummer 2 ist.
Wir werden dann nach der WM sehen, wie das weitergeht. Also, ob der Gregor Kobu so selbstbewusst, wie er auch wirkt, das jetzt über die nächsten Jahre als Nummer 2 wird machen, wenn er gute Leistungen zeigt bei Borussia Dortmund, bin ich dann gespannt. Aber ich glaube, jetzt kurzfristig ist die Situation klar. Eben, Jan Sommer ist sowieso im 1 und hinten dran ein Zweikampf ums 2. Wie siehst du es denn in der Abwehr?
Ja, eben in der Verteidigung ist klar, Akanji Elvedi finde ich überragend. Hinter dran ist Fabian Schär Nummer 3. Er hat jetzt ein bisschen unglücklich ausgesehen, aber eben, es war eine Konstellation gewesen. Die ganze Leistung der Mannschaft ist nicht gut gewesen. Aber er hat sowohl in Tschechien als auch in Portugal ungenügend gespielt. Aber er ist ein solider Verteidiger. Kann man bringen, eine WM. Nummer 4. Schwierig. Schauen wir gefällt mir irgendwie nicht, hat viel zu viele Fehler drin, ist so ein bisschen luftibossig. Fabian Frey sehe ich eher als defensiver Mittelfeldspieler, wenn er überhaupt im Kader dabei wäre bei mehreren WM. Hast du Romer Agic vom FCZ, wo sicher gut kommt, wo ich würde mitnehmen, aus Nummer 4 in der Innenverteidigung. So sehe ich es dort, vielleicht noch schnell Aussenverteidigerpositionen, wie ich es sehe. Also rechts ist noch spannend, ich eigentlich immer ein bisschen das Gefühl hatte, Kevin und Babu gefällt mir dort besser, wo er halt gegen Führer unglaublich Drive hat und Power und kraftvoll ist, ja immer noch seine Spiel bei eBay in Erinnerung. Aber der Silvan Widmer ist dort unbestritten. Er hat sich auch jetzt in diesen 10 Tagen etabliert. Er ist unbestritten Nummer 1 als Rechtsverteidiger. Links ist für mich die grösste Problemzone nach den Innenverteidiger hinter diesen zwei, die wir gesagt haben. Wo der Ricardo Rodriguez ist dort. Ja, es hat keine Konkurrenz. Und er ist nie der Schnellste gewesen. Er ist ballsicher, das ist er. Er ist erfahren. Lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Aber er fällt schon klar ab. Im Vergleich zu allen anderen Positionen, meiner Meinung nach. Und er wird jetzt auch nicht schneller. Er ist auch schon 30. Also dort sehe ich ein Problem. Zumal, wie er würde ausfallen, könntest du vielleicht den Lotomba bringen. Vielleicht super ein bisschen defensiver. Aber dort haben wir schon ein Problem.
Ja, also in der Verteidigung bin ich auch mit dir einig. Ich würde sogar sagen, der Manuel Akanji ist wirklich krass gsi, wie der spürbar die Abwehr verstärkt hat, schon gegen Spanien. Ich glaube, der ist bei weitem nicht bei 100% gsi. Der hat gestern nach dem Spiel sehr müde gewirkt, erschöpft, ist extrem froh gsi, dass es jetzt in die Ferien geht. Also, und der hat auch schon gegen Spanien, also der Morata, der hat über den ganzen Platz gejagt. Ich glaube, der hat nachher in der Nacht noch geträumt von Manuel Akanji und jetzt gegen Portugal hat er auch super gespielt. Also Akanji ist wirklich klarer Abwehrchef, finde ich. Das ist auch nicht immer so klar gewesen. Und rechts, ja klar, Silvan Widmer ist gesetzt. Ich glaube auch, dass gestern in der Heimatstadt oder in der Heimatregion von Kevin Mbabu und Jordan Lotomba, dass die beide nicht einmal im Kader gewesen sind. Also im öffentlichen Training, was es gegeben hat nach dem Spanienspiel, ist der Mbabu von den Fans, von den Jugendlichen hauptsächlich, von dort rund ums Feld gewesen, sind abgefeiert worden wie ein Popstar. Und jetzt ist er nicht einmal im Kader gewesen. Ich glaube, das ist schon auch ein klares Zeichen gewesen von Murat Yakin, dass er nicht so zufrieden gewesen ist mit Mbabu und Lotomba. Und ja, links, ich glaube, der Ricardo Rodriguez hat, ich glaube, der hat schon noch ein paar gute Spiele dabei. Man sieht es auch immer wieder mal, dass er zum einen schwächelt, aber zum einen dann auch plötzlich über sich hinauswächst. Aber ja, klar, also er muss fit sein und in Topform, physisch wie auch mental an dieser WM, weil sonst ist links dann wirklich ein bisschen problematisch. Aber ich glaube, mit Steven Zuber, der ein bisschen eine offensive Variante ist, gibt es schon einen Plan B.
Ja, und der Lotomba, von ihm halte ich eigentlich sehr viel, den kannst du überall bringen als Backup in Defensiv, also nicht aus Innenverteidiger, aber links, rechts, auch im defensiven Mittelfeld. Der wird vielleicht auch noch so verhaben, für ein Match, zwei Matches. Aber was ich eigentlich krass gefunden habe, du hast es vorhin angesprochen, ich weiss jetzt nicht, ich habe gehört, sie seien nicht angeschlagen gewesen, der Mbabu und der Lotomba. Und das ist natürlich dann in dem Fall schon ein Fehler vom Trainer. Nimmt er auf der Satzbank keinen einzigen nominellen Aussenverteidiger mit. Das ist der Silvan Widmer, der hat ja nicht prompt mit Moskau-Beschwerden müssen ausgewechselt werden. Der Renato Steffen, Aussenverteidiger, abenteuerlich näher gewesen. Hat es nicht schlecht gemacht, aber es ist natürlich kein Aussenverteidiger. Also das darf einem Trainer nicht passieren. Stell dir vor, es ist ein WM-Achtelfinal. Der Aussenverteidiger wird mir verletzt und auf der Schweizer Bank hat es keinen einzigen Aussenverteidiger. Da steht Fußball Schweiz Kopf. Also, ich weiß nicht genau, was sich der Murat Yakin da überlegt hat. Er hat ja definitiv, glaube ich, 10 oder 11 Ersatzspieler können nominieren. Hat mich komisch gedünkt, aber ja, es ist, wie es ist. Und vielleicht noch schnell zum Akanji. Der ist noch in einer blöden Situation, dünkt es mir. Wo er hat ja eigentlich, Dortmund hat mit ihm wollen verlängern. Die haben monatelang verhandelt, wo sein Vertrag im Jahr ausläuft. Er hat das nicht wollen. Im März, April hat es geheißen, Manchester United, Chelsea, Paris, whatever. X-Clubs sind ihm interessiert. Er war verletzt, er hat keinen neuen Club gefunden bis jetzt. Dortmund hat unterdessen den Niklas Süle und den Nico Schlotterbeck verpflichtet für die Innenverteidigung. Also zwei deutsche Nationalspieler, der Mats Hummels ist auch noch da. Sie planen offensichtlich nicht mit dem Akanji und wollen in diesem Sommer loswerden, damit sie noch Ablösesummen bekommen. Ich bin noch gespannt, es sind sehr viele Innenverteidiger auf dem internationalen Top-Level-Markt im Moment. Und was mit ihm passiert, ist ja nicht ganz unwichtig, wenn er da jetzt würde, zwischen Steuer und Bank fallen. Wäre sehr ungünstig für das Schweizer Nationalteam. Ich weiß nicht, was du für Informationen hast oder wie du seine Situation siehst.
Ich glaube, ein Wechsel ist sehr naheliegend, jetzt in den nächsten Wochen. Ich bin mir nicht sicher, ob Borussia Dortmund wirklich die, was wenn es 25, 35 Millionen Euro bekommen für einen Spieler, der nur noch ein Jahr Vertrag hat. Man hat das gesehen, klar, bei ganz, im ganz obersten Regal wie Mbappé, Hazard und Co. Hat man in den vergangenen Jahren gleich absurde Ablösesummen gezahlt, obwohl es nur noch ein Jahr Vertrag ist. Aber ich glaube, jetzt der Manuel Akanji gehört jetzt noch nicht in das Regal. Und man hat sie ja beim Denis Zakaria gesehen, wo irgendwie 6 Millionen gekostet hat, Juventus Turino ein halbes Jahr. Also ich glaube, wenn Dortmund ein bisschen runterkommt mit den Forderungen, dann wird der Manuel Akanji einen guten Verein finden. Und ich glaube, im Fall, egal ob er spielt oder nicht, ich glaube, es würde ihm vielleicht sogar eher mal gut tun, wenn er mal ein paar Spiele nicht würde spielen. Aber ich bin zuversichtlich, dass egal wo der anwechselt, dass der spielen wird, so wie er aktuell drauf ist.
Jo, kommen wir zum Mittelfeld. Wie würdest du dort aufstellen, wenn du Nationaltrainer wärst?
Defensive Mittelfeld, Granit Xhaka ist fix. Und dann hat schon mit Gibril so, Remo Freuler, Denis Zakaria, wenn er fit ist, ist dann schon noch spannend, wie du dann sollst aufstellen. Granit und Remo Freuler auf dem 6, so wie es ja auch an der EM der Fall war. Und Sherdan Shaqiri auf dem 10 ist schon Pflicht, finde ich. Also die Dreier-Offensive mit Embolo und Shaqiri auf den Aussenpositionen hat mir jetzt nicht so wahnsinnig gefallen. Gestern.
Ja, es sind gute Gedanken. Ich glaube einfach, der Murat Yakin ist ja der Nationaltrainer und nicht mehr zwei, wird ändert drei zentrale Mittelfeldspieler nominieren. Und dann ist der Sherdan Shaqiri automatisch einer von den drei Offensiven. Kommen wir ja näher dazu. Wenn ich Nationaltrainer wäre, würde ich einen Router spielen im Mittelfeld. Mit dem Granit auf dem 6, auf den Halbpositionen, Freuler, Sol, Zakaria, zwei von diesen drei. Ich halte viel vom Zakaria und vom Sol, aber der Freuler ist wahrscheinlich gesetzt mit seiner Laufstärke. Passt gut zum Granit Xhaka. Und der Sherdan auf dem 10, wo ich finde, dort ist er einfach genial. Wird aber nicht passieren. Ich habe mit dem Murat Yakin per Zufall über das System mal geredet. Ich habe ihn mal gefragt, unter vier Augen, wie er das eigentlich gesagt hat. Und er hat gesagt, er sagt einfach kennen, der ganz allein das 6 können wirklich souverän spielen und auch moderieren in einem grossen Match. Also er hat dort wahrscheinlich dann schon gesehen, der Freuler neben Granit. Oder, so wie gestern halt, Granit auf dem 6 und er zwei zentrale Mittelfeldspieler vor ihm auf den Halbpositionen, Sol Freuler. Ich glaube, auf das läuft es raus, dass drei zentrale Mittelfeldspieler werden spielen, damit du Mitte kompakter hast und dann drei Offensive. Und der Zakaria und oder Sol haben ja eigentlich im Nationalteam nie wirklich grossartige Leistungen gezeigt. Sie können viel mehr, glaube ich, oder weiss ich auch, oder bin ich überzeugt davon. Vielleicht nimmt der Granit dort ein bisschen zu viel Platz ein, aber das ist okay, wenn er so spielt wie gestern oder gegen Frankreich in der letzten WM, ist er fast Weltklasse, oder ist er Weltklasse. Und dann ist das okay so, wenn er dort zwei hat, die für ihn noch so ein bisschen die Arbeit erledigen. Voilà, wenn sie drei zentrale Mittelfeldspieler haben, oder hat die Schweiz vier gute Spieler für die drei Positionen, dann ist das okay, aber dann hat man dann nur noch drei Offensive, also drei Offensivpositionen. Und so wie es aussieht, etc. Ja, der Sherdan Shaqiri zweimal im rechten Flügel gebracht, gegen Spanien und gegen Portugal, nicht seine Lieblingsposition, aber läuft es dann auf das raus, dass du zwei Flügel hast und einen Mittelstürmer. Oder liege ich da falsch?
Also du wirst schon 4-3-3 setzen, hä?
Der Murat wird auf das setzen. Ich würde 4-4-2 mit der Alte, aber das spielt ja keine Rolle, außer Team-Podcast, was ich würde.
Aber meinst du wirklich, also in der WM-Quali ist ja jetzt meistens dann 4-2-3-1 gewesen?
Das stimmt.
Ich bin schon. Also mir wäre es lieber, wenn er sich. Ich würde als Murat Yakin auf 4-2-3-1, weil eben man hat zwei gute Sechser mit Remo Freuler. Granit Xhaka, Denis Zakaria, Gibril so, hat man dort fast ein Überangebot. Und ich finde, der Sherdan Shaqiri auf dem 10 ist extrem wichtig. Ich finde das wirklich, vom Zuschauen auch von den letzten Spielen, der, so wie er ist, dort die Freiheiten hat, kreativ, und dann links und rechts hast du Noah Okafor, Ruben Vargas, blitzschnell beide, oder dann vielleicht auch Breel Embolo auf der Seite, wenn der Haris Seferovic will, vorne als Stürmer drin tun. Ich würde definitiv 4-2-3-1 setzen. Noah Okafor müsste gesetzt sein. Der hat zwar mich gegen Portugal überhaupt nicht überzeugt, zweimal. Im Hinspiel ist er also sehr unmotiviert reingekommen. Jetzt am Sonntag ist er jetzt auch nicht wahnsinnig stark gewesen.
Ja, vielleicht noch schnell. Weißt du, du hast völlig recht, ich wollte jetzt nicht allzu nerdig tönen. 4-2-3-1 fände ich auch gut. Aber du hast natürlich automatisch einen Offensivspieler mehr. Nämlich, also der Scherdan auf dem Zähne, zwei Flügel und einen Mittelstürmer, hast vier Offensive. In dem System, das er gestern gespielt hat und wo er auch wird spielen, hast du nur drei Offensive. Bist besser ausbalanciert. Ist wahrscheinlich aus Sicht von Murat Yakin das System, das gegen grosse Mannschaften, und die Schweiz hat der WM drei schwierige Spiele, das richtige System, das 4-2-3-1 mal gegen Nordirland und, ja, wie die Länder auch heissen, wo die Schweiz Favorit ist, absolut richtig sein. Ich glaube einfach, so wie ich es jetzt rausgespürt habe bei Murat Yakin, er hat das Gefühl, der Scherdan ist auch defensiv zu wenig gut auf dem Zähne oder im zentralen Mittelfeld. Da hast du halt mit, es würde ja der Zakaria oder der Sol reinrutschen für ihn im Mittelfeld. Du bist einfach besser defensiv. Und ich glaube, Klammer geschlossen, dass das der Murat so wird machen in der WM. Vielleicht in der EM-Qualifikation gegen Georgien oder wer auch immer, der wieder nicht. Aber auf das läuft es eigentlich raus. Und in der Offensive bin ich eigentlich bei dir. Also eigentlich finde ich auch der Okafor und der Embolo, die jetzt vielleicht auch ein bisschen überspielt war in den letzten Spielen. Embolo war gestern sehr schlecht. Die sind für mich gesetzt. Und der Shaqiri auch. Und dann hättest du dann den 3-Mann-Sturm schon. Dann ist, also eben, dann wäre der Shaqiri rechts, Embolo in der Mitte, Okafor links. Jetzt hat sich der Seferovic, der eigentlich kein Murat Yakin-Spieler ist, wo er ja nicht der Umschaltspieler Nummer 1 ist, nicht ein unglaublicher Supersprinter ist, hat er immer gedacht, er wird nicht von Anfang an spielen, wenn er aber natürlich fit ist. Er braucht nicht viel Chance. Er weiss, wo das Goal steht. Er hat viel für die Nationalmannschaft geleistet. Ja, das wird noch spannend, wie er dort, das kommt, wie gesagt, ja, darauf an, wer in Form ist im November. Aber eigentlich hat er immer gedacht, Seferovic wird keine grosse Rolle mehr spielen beim Yakin etc. Ja. Das hat es nicht schlecht gemacht gestern, oder?
Nein, er hat es wirklich nicht schlecht gemacht. Was vor allem auffällig war im Vergleich zum Embolo, also so als Stürmer, um die langen Ball festzumachen, obwohl der Brel Embolo ja auch ein sehr physischer Spieler ist, aber dort so der erste Ballkontakt nach einem langen Ball ist schon noch ein bisschen besser beim Seferovic. Er kann die Bälle festmachen, auch wenn er dort irgendwie allein gegen gefühlt drei Verteidiger steht, kämpft er dort. Ich glaube, du hast ja vorher gesagt, Murat Yakin tut auch oft auf den Gegner reagieren. Ich glaube, das ist ein bisschen abhängig von dem, wer den Stürmer wird sein. Der Brel Embolo ist sicher schneller.
Also, er ist vor allem auch noch wertvoll bei defensiven Eckbau oder vom Gegner mit seiner Kopfballstärke. Ja. Aber wenn wir jetzt schnell eben erst gegen Kamerun, glaube ich, also hinger ist klar, wird mir Akanji, Alverdi, Rodriguez, Granit auf dem 6, zwei Achter, Freuler und Zakaria zum Beispiel, Shaqiri rechts. Und er wird wahrscheinlich behaupten, ich jetzt gegen einen Gegner wie Kamerun ändert, Embolo vorspielen vielleicht, oder je nach Umschaltmomenten halt. Aber eben, der Seferovic, es wird noch spannend, wie er sich dort entscheidet im Sturm. Aber eigentlich haben wir ja jetzt die Aufstellung. Es sind 12, 13 Spieler eigentlich, wenn es normal läuft, die in Frage kommen für die 11 Positionen. Und das ist immerhin das, ist jetzt klarer geworden. Der Murat Yakin hat sich jetzt können ein Bild machen, auch noch von Spielern, die er bis jetzt nicht gesehen hat, wo sie verletzt waren im Herbst zum Beispiel. Und ganz grundsätzlich tönt es ja nicht schlecht. Das ist jetzt nicht eine Mannschaft, die muss Weltmeister werden, aber du kannst Kamerun schlagen, du kannst Serbien schlagen und im Achtelfinale, wie wir wissen, seit letztes Jahr ist nicht alles möglich. Also von dem her sehe ich ein bisschen positiver auf die WM als vor einer Woche.
Es ist einfach wichtig, dass alle fit sind. Also das ist halt dann schon ein bisschen Lotterie, wenn im Herbst noch irgendetwas passiert, auch wie die Spieler dann drauf sind, weil die WM mitten in der Saison ist. Es ist schon noch spannend. Also das ist schon, ich glaube, das ist extrem wichtig, aber nicht nur bei der Schweiz, auch allgemein. Also man sieht es jetzt auch in der Nations League, ich glaube, die grossen Nationen wie Frankreich mit ihren Superstars, auch die Deutschen, die haben alles andere als überzeugt, weil die Spieler einfach so viele Spiele gemacht haben und zum Teil schon, glaube mental und physisch komplett am Ende gewesen sind.
Ich glaube, einfach so Länder wie England, Deutschland, vor allem auch Portugal, Frankreich, Brasilien, müssen wir gar nicht reden, haben halt mehr Auswahl, oder? Wenn jetzt bei Schweiz möglicherweise zwei, drei Spieler angeschlagen oder verletzt sind Mitte November, hat die Schweiz schon das Problem, wie wir jetzt festgestellt haben. Portugiesen ist ja schwachsinnig, was die für eine Möglichkeit haben. Und das könnte diesmal noch ein bisschen krasser zur Geltung kommen, weil es so ein strenges Programm ist. Im Idealfall, in einer perfekten Welt, würden sich ja vielleicht zwei, drei wichtige Spieler Mitte September ein bisschen verletzen. Sie fallen einen Monat aus und sind dann auf der Parater WM. Ich habe schon mal gesagt, hier im Podcast, der Neymar wird wahrscheinlich zwei Monate verletzt sein vor der WM, wo der parat sein kann. Katar. Aber ja, da hat die Schweiz halt schon ein bisschen einen Nachteil und sie will sich mit diesen Teams messen. Und es wird so entscheidend sein, wir wissen alle noch nicht und wir zwei auch nicht, wie das dann wird sein. Man, die spielen bis eine Woche vorher. Eine Woche vorher ist vielleicht noch Juve gegen Inter für Zakaria, keine Ahnung, ist jetzt ein Beispiel. Dann rücken die ein dort und müssen sich parat sein für die WM. Es ist von A bis Z krank, findet die WM dort statt und dann statt. Und jetzt müssen wir mal den Spielplan anschauen. Das ist wirklich, das wird gewaltig und ja, wir werden viel zu besprechen haben, glaube ich, dann im November. Ja.
Absolut. Das sehe ich also auch so. Ich finde es ein spannendes Experiment, aber du sagst, es ist krank. Vielleicht bin ich dann gleicher Meinung, wenn es Richtung Weihnachten geht. Haben wir dann aber eine andere Meinung. Vielleicht ist es ja dann gar nicht so schlecht gewesen. Vielleicht, weil die dann alle noch im Saft sind mit dieser Saison und es ist nicht Ende Saison, wie wir es jetzt gesehen haben, wo eben dann schon ein paar verletzt und nicht mehr so haben mögen. Klar, bei einer WM wäre es vielleicht anders rausgekommen, aber ja, reden wir doch mal über den Trainer Murat Yakin. Er ist jetzt dann ein Jahr im Amt. Was willst du ihm für eine Note geben?
Oh, Schulmeister. ja, ich habe nie gerne Noten in der Schule. Ich war nicht so ein guter Schüler. Ja, 5 plus in dem Fall, aber jetzt ohne das gross überlegt zu haben. Ja, er gefällt mir eigentlich von seinem Auftreten her. Er ist locker. Er nimmt es nicht alles unglaublich ernst. Er kommt extrem draus im Fußball. Den Eindruck habe ich, oder das habe ich gewusst, und das hat sich bestätigt. Manchmal will er zu viel, manchmal, er ist extrem stolz. Er ist vielleicht auch stur, er ist kein Einfacher. Aber man muss auch sehen, was er übernommen hat. Wahrscheinlich hat kein anderer Typ als der Typ Yakin das können machen. Nachdem, es war ja unfassbar erfolgreiche EM gewesen, kommst du da in das Gefühl rein, wo der Weltmeister geschlagen hat, ein paar Wochen vorher. Er hat wirklich super im Herbst gearbeitet, hat dort auch ein bisschen Glück gehabt, das gehört dazu. Wenn er, ja, müssen schmunzeln, als er einmal gesagt hat, es fehlt ein bisschen zu Glück. Ich meine, ohne Glück wäre die Schweiz nicht in der WM. Stichwort Penalty, Foulschuss, Jorginho. Aber ja, er macht mir einen guten Eindruck, hat aber jetzt, das habe ich letzte Woche schon gesagt, im Umgang mit dem Captain, mit dem Granit Xhaka, hat er mich nicht überzeugt, wo er ihn viel mehr müssen stärken musste. Vielleicht tun wir Medien da auch zu viel reinterpretieren. Ich glaube es aber nicht. Wir kennen den Murat Yakin. Man kennt ihn seit fast 30 Jahren. Er ist, wie er ist. Und der Granit Xhaka ist noch viel mehr, wie er ist. Und ja, dass sie zwei aufeinander prallt und Finger, dort hat er ein bisschen mehr ihn können stärken. Aber jetzt ist ja, gestern Abend ist es nicht gut gegen Portugal. Sie sind jetzt, glaube ich, auf einem guten Weg. Sie müssen nicht zusammen in die Ferien gehen jetzt. Das werden sie ja nicht. Aber grundsätzlich, Murat Yakin, ich könnte mir nicht viele Trainer vorstellen, die das so hätten können machen, nach diesen 7 Jahren Vladimir Petkovic, nach dieser EM. So ruhig, souverän. Er ist sehr unabhängig, wahrscheinlich auch finanziell. Das macht es ihm einfacher. Und ja, er ist ein cooler Typ, finde ich. Wie siehst du ihn?
Ja, jetzt hast du gerade verschiedene Themen in deiner Benotungszusammenfassung erwähnt. Vielleicht zuerst mal schnell zum Verhältnis mit dem Granit Xhaka, mit dem Captain. Ich glaube schon, dass, wie der Murat dann ja auch zugegeben hat vor dem Portugal-Spiel, dass man zwei Charakterköpfe ist und dass ich auch mal unterschiedlicher Meinung ist und das vielleicht auch gegenseitig kundtut. Ich glaube, Murat Yakin ist wichtig, dass er der Chef ist und ich glaube, sowohl du und ich, wie auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen es auch aus dem Berufsleben. Man hat nicht jeden Chef immer 24 Stunden, 7 Tage in der Woche gern und ist sich vielleicht auch anderer Meinung. Und ich glaube aber, wenn man dann so ein Ziel hat wie die WM, hoffe ich zumindest, dass die zwei dann sämtliche Differenzen oder unterschiedliche Meinungen dem Ziel so weit wie möglich an der WM unterordnet. Und grundsätzlich glaube ich aber, ich glaube, der Murat Yakin, du kennst ihn deutlich länger als ich schon in seinen Rollen und wie du ihn als Journalist verfolgst. Ich glaube, Nazi-Trainer ist genau sein Ding. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist genau sein Ding. Er hat irgendwie Nähe geschafft zu den Fans, er wird auch abgefeiert, er hat weiss ich wie viel Autogramm müssen geben an dem öffentlichen Training. Der weiss, wie das ist als Spieler. Ich glaube, mit vielen Spielern hat er schon auch ein gutes Verhältnis. Schafft es auch so ein bisschen den Spagat zwischen freundschaftlich und autoritär sein zu den Spielern. Ja, ich glaube, das ist wirklich sein Ding und ich glaube, der macht das relativ gut, aber kommunikativ hat er mich jetzt ein bisschen enttäuscht in der Nations League. Also ich finde, die Granit-Geschichte hätte man früher besser können wegmoderieren können. Vielleicht hätte man einfach nach dieser Kritik oder vermeintlichen Taktikkritik vom Granit-Xhaka nach dem ersten Spiel gegen Tschechien, hätte man dort einfach dann auch das zweite können anhocken, wie jetzt vor Portugal. Und das aus der Welt schaffen, anstatt dass das irgendwie jetzt fast über zwei Wochen weiter brodelt ist. Und ich finde auch, er hätte doch einfach können anstehen und finden, wir spielen in der Nations League, wir haben grosse Gegner, es geht um etwas, wir wollen nicht absteigen, aber ich habe nicht so viel Zeit hinsichtlich der WM zum Sachen ausprobieren, zum Sachen testen, zum Spieler eine Chance geben. Darum wird es ein paar Experimente geben. Ich finde, das hätte man im Voraus ein bisschen besser können kommunizieren. Dann wäre vielleicht auch die Enttäuschung über gewisse Aufstellungen, so grosse Fragezeichen über taktische Spielereien, wären dann ein bisschen mehr ausgeblieben und man hätte vielleicht ein bisschen mehr Verständnis gehabt für Sachen, die er entschieden hat.
Ja, du hast jetzt auch ein paar spannende Punkte angesprochen. Das mit dem, weißt, es war so schwierig für ihn. Und ein guter Trainer zeichnet ja aus, wenn er kommt in eine erfolgreiche Mannschaft, dass er nicht alles auf den Kopf stellen will. Das hat er nicht gemacht. Aber jetzt hat er gleich angefangen, eben ein bisschen zu viele Sachen experimentieren, meiner Meinung nach, wenn nicht nötig war. Es ist ja gelaufen in den letzten Jahren. Voilà, das hat er gemacht. Jetzt hat er den Rang gefunden, denke ich, mit dem letzten Spiel. Kommt immer näher der Aufstellung, die der Vladimir Petkovic hatte. Hat auch nicht im ganzen Umschaltmoment-Situationen wollen. In den Heimspielen gegen Spanien und Portugal. Und ein bisschen mehr Ballbesitz, wieder ein bisschen ruhiger. Seferovic ist ein Symbolbild dafür. Eben ein bisschen, nicht jedes Mal voll Karacho umschalten. Aber er hat schon, es hat schon Punkte, die du jetzt gesagt hast, die ich auch finde, eben, wo er vielleicht, und das ist ja der Zwiespalt bei ihm. Einerseits hat man das Gefühl, oder sagen, ich habe das Gefühl, es ist ihm auf Deutsch gesagt scheißegal, was die Medien schreiben. Er steht über der Sache, er ist locker, easy going. Andererseits weiss man ja, dass er dann gleich sehr nachtragend kann sein. Er selber sagt ja, er könnte noch 30 Jahre später hässig sein über einen Artikel. Das ist kein Problem. Er kennt natürlich den einen oder anderen Journalist, auch schon 30 Jahre, der über ihn schreibt, der einflussreiche Journalisten. Da gibt's auch schon, gehört man so ein bisschen das ein oder andere Problem. Aber das ist so ein bisschen, er ist nicht greifbar. Das macht ihn ja spannend. Einerseits, und andererseits, die WM wird, du bist letztes Jahr dabei gewesen, WM, das wird 4, 5, vielleicht 6 Wochen, wenn es gut läuft, 7 Wochen, wird die Nazi jeden Tag im Fokus stehen hier in der Schweiz. Aber auch weltweit, wenn sie weit kommen. Und ich bin gespannt, wie er das wird managen. Weil, wie du sagst, er braucht ein bisschen Zeit auch für sich. Er ist im Nationalteam sicher idealer aufgehoben als in einem Club. Das finde ich auch, obwohl er das ja dementiert. Er findet es fast ein bisschen frech, wenn man das sagt. Wo ich suggeriere, dass er ein bisschen fühler sei als ein Clubtrainer. Aber das wird eine grosse Prüfung für ihn. Die WM so lang, wochenlang, die ganze Schweiz buchstäblich schaut ihm zu, schaut ihm auf das Maul. Jede kleine Entscheidung, wie er die Ersatzbank besetzt, was, wie, wo. Jede Aussage wird gefiltert und filettiert, was muss sein. Ja, das wird sehr, sehr interessant. Er wird sich da sicher, wenn er clever ist, auch gut darauf vorbereiten, damit er dann wirklich parat ist für die Ausnahmesituation.
Ja, muss er. Also das ist ja dann auch für ihn als Trainer ein bisschen Neuland. Und eben, wir haben es ja immer wieder mal gesagt, im Herbst ist alles so, zum Teil ein bisschen glücklich, aber dann so gut über die Bühne, dass er gar nichts hat müssen, Negatives moderieren. Alle haben dann abgefeiert und jetzt ist es ein bisschen anders gewesen. Er hat ein bisschen eine andere Position gehabt gegenüber Medien und Fans. Ich bin gespannt, wie er das wird handeln, die extreme Drucksituation während der WM und vor allem, wenn es vielleicht gegen Kamerun keinen Sieg gibt. Oder Kamerun ist das erste Spiel. Wenn es gegen Kamerun keinen Sieg gibt im ersten Spiel, dann wird der Baum brennen, oder? Also, weil das ist einfach das wichtigste Spiel vielleicht, dass man dort mit einem Sieg reinkommt. Und dann hat man an der EM gesehen, wie Theater, dass es kann geben, medial, wie auch Unzufriedenheit bei den Schweizer Fans, wenn nur ein Spiel in die Hose geht. Und ich glaube, wäre da auch viel damit zu tun wird haben, wie das wird rauskommen, hat der Captain, der Granit Xhaka.
Ja, das ist, weißt du, sie haben es zweimal bewiesen. Vielleicht sind alle guten Dinge drei, dass sie eigentlich schlecht starten. Letztes Jahr der EM1-1 gegen Wales, Italien, katastrophale Leistung. Jetzt Nations League im kleinen Rahmen, also viel kleinere Bühne, genau gleich. Sie haben den Rang gefunden, letztes Jahr, das Jahr. Vielleicht passiert das ja auch wieder. Ein Shooter ist so unberechenbar. Was aber klar ist, er hat zwei Sachen, die er weniger kann steuern kann, als ihm lieb ist. Einerseits der Sheridan Shaqiri, der gerne im Zentrum würde spielen, der vielleicht irgendwann irgendwann im Herbst im Interview wird sagen, Trainer, die wir kennen, wissen, wo meine Stärken sind. Und vielleicht das größere Problem, wahrscheinlich das größere Problem, in Anführungszeichen Problem, ist der Captain, wo wir auch schon 100 Mal darüber geredet haben. Der Granit Xhaka ist unglaublich dominant. Du musst dich erinnern, als wir den Podcast aufgenommen haben mit Adrian Arnold, haben wir ja mit ihm über das geredet. Er ist immer wieder auftaucht. Der Adrian hat uns gesagt, sie versuchen, dass er in den Post-Match-Interview nach dem Match weniger direkt ist. Es ist ihm nicht gelungen, dünkt es mir, in diesen 10 Tagen immer souverän zu bleiben, Granit. Und das wird, in dieser, eben, diese 5 Wochen auf engstem Raum zusammen, das wird spannend. Und es kann ja, ich glaube jetzt nicht, dass es Tattoo- oder Haarfarbskandal wird geben nächstes Jahr, aber es könnte beispielsweise einem freien Abend ein Goldsteak gegessen in Katar und das Foto taucht auf. Und ich weiss doch auch nicht, das ist alles möglich. Und wie sie dort das Ganze moderieren, wo ja schon ein bisschen das Gefühl, zum Teil sind die Aussagen ein bisschen patzig, vis-à-vis von den Medien. Die Mannschaft liebt jetzt die Schweizer Medien nicht unbedingt. Da ist viel Negatives geschrieben worden, wo dann schnell wieder die Oberfläche kommt, wenn es nicht läuft, wenn gegen Kamerun in Anführungszeichen nur 1-1 spielst. Ja, das sind sehr viele Sachen. Und was ich würde machen, aber eben, das ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber eigentlich müsste ja der Murat, der Granit Xhaka, wo er ja immer spielt im Herbst, wahrscheinlich bei Arsenal, vielleicht aber auch zu Rom, keine Ahnung, müsste
ihn ja mal...
Okay, würde mich überraschen, aber ja, er müsste meiner Meinung nach, wenn er clever ist, wie gesagt, sie müssen nicht zusammen in die Ferien, aber er müsste mal zu ihm gehen, 2 Tage vielleicht, einmal lange zu Nachtessen, einmal, es muss alles auf den Tisch, wo ich behaupte, sie können auch so manchmal sagen, wir sind ein Herz und eine Seele, da ist etwas rum, da ist etwas, was sie nicht unbedingt verbindet und das müssen sie aus dem Weg räumen zum Wohl von der Nationalmannschaft. Ich bleibe bei dieser Meinung und das kann er ja, er hat ja Zeit, er kann ja Anfang September, keine Ahnung, oder nein, dann Ende September ist egal, mit ihm das ausdiskutieren und sagen, hey, jetzt machen wir einen Burgfrieden, wie auch immer, voller Fokus auf die WM, egal was passiert, wir halten zusammen. Wenn er clever ist, macht er das auf irgendeine Art, dünkt es mir. Oder hast du den Eindruck, das, was sie erzählt haben, am Samstag, glaube ich, in der Pressekonferenz, nimmst du ihnen das ab, dass alles okay ist zwischen ihnen?
Ja, ich glaube im Fall nicht, dass die sich jetzt komplett hassen und nicht können ausstehen können. Ich habe es zum Teil schon ein bisschen abgenommen. Sie haben dann auch zusammen herzhaft gelacht ab dieser Frage, wann haben das letzte Mal miteinander gelacht? Oder Murat Yakin sehr irritiert war an der Pressekonferenz. Ich habe mittlerweile das Gefühl, er macht den Nebenschauplatz absichtlich. Er liebt den Fight mit den Medien oder auch mit der Öffentlichkeit. Ich glaube, der findet das wirklich cool. Der hat das gern, dass er so polarisiert. Und er muss einfach gescheit sein, wie er das einsetzt. Ich weiss noch, vor einem Jahr vor der EM in Prado Gatz war er im Interview gewesen und hat gefunden, er will keinen Nebenschauplatz, dass die WM 2018 in Russland mit dieser Doppeladler-Geschichte und so, aus diesen Fehlern hat man gelernt und dann eine Woche später gefühlt tauchen die Fotos von Tattoo und dann die Haargeschichte und so, was im Großen und Ganzen alles nicht so schlimm war, aber eben, es sollte vielleicht einfach mal das machen, was er auch sagt, dass einfach aufs Fußballspielen konzentrieren. Und wenn er das Gefühl hat als Captain, er müsse einen Nebenschauplatz eröffnen und den Fight mit den Medien suchen, um vielleicht von der Mannschaftsleistung ablenken, dann macht das. Dann ist er so ein Mourinho-Spieler. Aber der Mourinho ist ja, wenn eine Mannschaft schlecht spielt, sagt das das beste Spiel, das er je gesehen hat in seinem Leben. Und wenn sie super spielen, dann tut er sich eher so ein bisschen, ja, es wäre noch das besser gewesen und das hätte er sich besser gewünscht, um halt wirklich irgendwie den Fokus auf sich nehmen von den Medien und nicht auf die Spieler.
Ja, eigentlich ja noch ein nicht ganz ernsthafter Vorschlag. Eigentlich solltest du den Spielern ja das Handy einfach wegnehmen während der ganzen Zeit, weil du hast vorhin Topadler erwähnt, oder? Die werden ja vor dem Serbien-Spiel wieder mitbekommen, was zum Beispiel die serbischen Medien werden schreiben. Und voilà, wenn sie kein Handy hätten, würden sie es nicht mitbekommen, aber das ist natürlich nicht möglich. Aber das wird schon, eben die Ausnahmesituation müssen sie clever und gut antizipieren, vielleicht auch mit externer Hilfe, mit einem Mentalcoach, werden sie sicher machen. Weil das wird, ja, stell dir vor, die WM würde ja eigentlich heute losgehen, wenn sie in einem normalen Land wird ausgetragen werden, in einem normalen Fußballland. Oder in diesen Tagen würde sie losgehen und jetzt, ja, stell dir das jetzt mal vor, das ist rein hypothetisch, aber jetzt ist schon gleich Schweiz, Serbien wieder, all die Geschichten, die wieder kommen, das wird krass, auch wenn es Katar ist, es wird sehr krass und ja, sie müssen sich sehr gut darauf vorbereiten.
Und wenn sie sich gut vorbereiten, was ist denn möglich an der WM?
Ja, weiterkommen, muss das Ziel sein, das haben wir schon, auch schon gesagt, das Serbien-Match ist wirklich, ich glaube, das wird ein Schlüsselspiel sein, und er ist da, ich hätte niemals gedacht, dass die Schweiz Frankreich schlägt vor einem Jahr, wir haben die Rückflüge auch schon buchen gehabt, ist vielleicht, ja.
Ich nicht.
Es ist, du nicht, okay, also, du hast, aber du weißt, was ich meine, und die Mannschaft ist, man traut der alles zu, im Positiven wie halt leider auch im negativen Sinn, in Anführungszeichen. Es ist ja gleich wohl, das hat irgendein Spieler in diesen Tagen gesagt. Ich meine, die Schweizer bei allen Problemen, die sie jetzt hatten in diesen drei Spielen, sie reisen die WM, die Italiener nicht. Also es ist jammer auf höherem Niveau. Die Schweizer haben sich das erarbeitet, verdient mit Top-Leistungen, dass man so viel von ihnen erwartet. Und sie selber erwarten viel von sich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schweiz jetzt in der WM Viertelfinale kommt, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich hätte mir das vor einem Jahr nicht vorstellen können. Und ja, du bist wahrscheinlich ein bisschen positiver eingestellt dieser Mannschaft gegenüber, nicht positiver, aber traust du auch ein bisschen mehr zu als ich.
Ja, also, wie du richtig sagst, wenn du weiterkommst, ist nachher alles möglich. Dann kommt es auch ein bisschen auf den Gegner drauf an, wie die spielen, wenn dann plötzlich irgendwie überragende Gruppe Erste wirst, weil Brasilien auch noch irgendwie patzt oder der Neymar nicht fit ist oder so, und dann spielst du aber gegen die Top-Mannschaft, die aus Versehen zweit geworden ist in ihrer Gruppe. Es ist dann halt schon ein bisschen Glück, wie es nachher weitergeht. Aber also, ich bin mir nicht sicher, ob ich so viel positiver gesehen als du. Es ist auch möglich, dass die nach der Gruppenphase heimreisen und ich dann allein da bin.
Punkt ist noch in der, egal, die Nations League ist jetzt vorbei, aber lese mal deutsche Medien, lese französische Medien, lese englische Medien, die sind alle am Jammern. Das war eine lange Saison gewesen. Man darf es auch nicht zu ernst nehmen, was da passiert ist, was da gespielt ist worden. Es ist kaum jemand in Form. Die Argentinier sind nicht schlecht drauf, im Moment Portugiesen, Brasilianer, aber die haben keine ernsthaften Gegner. Es ist so schwierig. Es wird alles anders sein im November. Und darum, wenn alles zusammenpasst, kann die Schweiz sehr, sehr weit kommen. Aber der Grad ist natürlich viel schmäler als eben bei den wirklich grossen Fußballnationen, wo wir einfach in der Schweiz weniger Auswahl einen guten Spieler haben. Und darum wird es ja eigentlich schon vorher sehr interessant sein, wenn Spieler wochenlang auf der Ersatzbank hocken bei Top-Clubs. Denis Zakarianic spielt bei Juventus den ganzen September, den ganzen Oktober. Das wird alles Einfluss haben. Es sind so viele kleine Sachen, die schlussendlich das grosse Bild geben. Ja, von dem her ist es ja wirklich spannend, dass die WM im Winter stattfindet, wo es viel unmittelbarer Einfluss hat, was vorher passiert. Und für die Leute, die daheim sind, ist es ja vielleicht auch noch cool. Das haben wir auch schon diskutiert, Glühwein-WM. Aber ich habe jetzt zum Beispiel meinem Freund, das weiss nicht wahnsinnig viele Kollegen, die sich für Bilie bemüht haben. Das war natürlich auch anders gewesen bei anderen Weltmeisterschaften. Ich weiss nicht, ob du von Leuten weisst, die sich da jetzt bemüht haben, für auf Katar zu gehen.
Ich glaube, ich kenne nicht jemanden, der sich bemüht hat, um jetzt Tickets zu bekommen. Zum einen sind die halt einfach relativ teuer. Die Übernachtungssituation ist bei weitem nicht einfach für die Fans. Und die Flüge, ich glaube, da reden wir einfach von 2000 Stutz Hin- und Rückflug. Ich weiss auch nicht, wie das bei den anderen Weltmeisterschaften war. Deutschland hat man logischerweise können mit dem Auto oder mit dem Zug gehen. Brasilien hat ja wahrscheinlich auch das Gewehr gekostet, wenn du da bist. Aber ja.
Aber es war touristisch interessant gewesen, oder? Du hast es verbinden können. Okay, Katar kannst du vielleicht mit Dubai verbinden, aber.
Ja, Katar kannst du vor allem mit anderen Spielen verbinden. Also als Fan kannst du zwei Spiele schauen pro Tag. Und du kommst wahrscheinlich auch noch Tickets vor Ort irgendwie über, wenn du unbedingt willst.
Ja, und dann hast du aber keine Hotelzimmer, die sind ja sündhaft teuer. Ja, egal. Eben, es ist vielleicht spannend, das daheim zu schauen, auch im Freundeskreis, auf der Weihnachtsmärkte. Ich weiss von Eventmanagers in Bern, wo ich bin, die haben da schon x Sachen vorbereitet. Ich glaube, das wird schon eine grobe Sache, wo es eben so ein Raclette-Stübli, dann schaust du an Matchen, trinkst ein bisschen Weisswein oder kein Alkohol, wie auch immer, aber das kann ja das gleich auch noch etwas anderes sein. Mal. Der November ist ja eigentlich für mich persönlich der mühsamste Monat, rein von Stimmungslage her, und dann wird es immerhin versüßt mit einer Fußball-WM. Und das ist ja dann schlussendlich gleich die Fußball-WM. Panini-Bildchen werden kommen. Es wird trotzdem im Fokus stehen, und eben, wahrscheinlich wird Katar gar nicht so gross im Fokus stehen, also das Austragungsland, ausser es passiert noch irgendwas, kommen noch Sachen aus bezüglich der Bauarbeiterbedingungen dort. Das wird natürlich auch ein grosses Thema sein, wo übrigens auch sehr viele Fallen warten auf Nationalspieler, nicht nur von der Schweiz. Ja, wenn du jetzt heute würdest sagen, wer wird Weltmeister, vielleicht kann man das ja dann Mitte November einspielen oder Ende, Mitte Dezember, wer wird Weltmeister?
Ja, eigentlich aufgrund vom Kader müsste es ja Frankreich sein. Habe ich das Gefühl. Also was die auch Spieler haben aktuell, wenn die alle fit sind, das ist absoluter Wahnsinn.
Ja, aber hast du gesehen, das ist krank. Der Griezmann, Mbappe, Benzema, Nkunku von Leipzig, den ich wirklich schon fast Weltklasse finde. Aber es muss gehen, aber es muss ja funktionieren. Die haben jetzt auch wirklich ganz schlecht gespielt. Also ja, ich sage Brasilien oder Portugal, wobei natürlich auch das Herz da eine Rolle spielt. Und dann nächste Kategorie Frankreich, Argentinien.
Argentinien ist doch auch immer, also immer ein eine Lotterie, nicht? Die haben einfach immer ein super Team und dann, ja eben, in einem besseren Freundschaftsspiel gönnen sie dann wieder gegen Italien.
Ja, für die Südamerikaner, die spielen halt, die haben jetzt, glaube ich, was habe ich gelesen, die haben 3 oder 4 Jahre nicht mehr gegen europäische Mannschaften gespielt. Brasilien, glaube ich, auch nicht. Das ist natürlich ein Problem, auch wegen Corona, da sind viele Spiele ausgefallen. Es ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, da hast du recht. Aber sie haben schon Messi übrigens, wie beim Ronaldo. Two best ever möglicherweise, die letzte WM mit allergrößter Wahrscheinlichkeit. Er wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen zurücknehmen im Herbst, für das er dort parat ist. Und ja, und es wird so viele coole Geschichten geben, darum darf man sich auf die WM freuen. Ich finde, man darf sich dann gleich auf die WM freuen.
Um ein Zeichen zu setzen oder dort irgendetwas zu verhindern, für das ist jetzt einfach zu spät. Und so wie die Spieler jetzt auch dort gehen spielen, dürfen wir als Journalist wie auch als Fans, darf man sich, glaube ich, jetzt schon freuen auf die WM. Und ich finde es, was ich noch möchte sagen, ich finde es beruhigend, dass die FIFA ja immer kommuniziert, wie viel Interesse da, millionenfaches Interesse an Tickets und. Ich hoffe, dass die Fans dann wirklich auch alle irgendwie den Weg nach Katar können finden, mit dem Flugi oder wie auch immer. Dass die Stadien ausverkauft sind, weil, wenn man dann gesehen hat, so an einer Leichtathletik-WM, wo sogar irgendein Katari gewonnen hat und da der Preisverleihung ist kein Sau mehr im Stadion gewesen, ich habe mir mehr so ein bisschen Sorgen gemacht um so Sachen, dass wir eine WM haben mit halb leeren Stadien, das sieht jetzt nicht danach aus.
Und auf was freust du dich eigentlich in Sommerpause am meisten? Bezüglich Fußball?
Das ganze Transfertheater im Juli, August finde ich schon immer. Das ist sehr spannend zum Verfolgen. Es ist auch zum Teil sehr überraschend, was da passiert. Ich bin ein grosser Fan von dieser Transferzeit. Und es hat ja jetzt auch schon ein paar Kracher gegeben. Nunes für 100 oder bis zu 100 Millionen von Benfica zu Liverpool. Tchouaméni, habe ich es richtig ausgesprochen, von Monaco zu Real Madrid, auch man redet irgendwie von einem Paket, wo bis zu möglichen 100 Millionen. Auf die Transfergeschichte bin ich schon gespannt und nur schon, wenn man das Lewandowski-Theater mitverfolgt, das wird noch spannend zum mitverfolgen, wie was da bei Bayern München passiert. Was ist denn dein Highlight? Schaust du Frauen-EM oder als Chefredakteur der Sportler musst du das natürlich auch verfolgen, oder?
Selbstverständlich, wir haben im nächsten Sportlerin ein Interview mit der Lia Welti, ein langes Interview, Captain von der Schweizer Nationalmannschaft bei den Frauen. Arsenal, defensives Mittelfeld, Captain von Schweizer Nats. Relativ zurückhaltend, sehr intelligent, da unterscheidet sie sich. Also nicht, dass der Granit nicht intelligent wäre, aber sie hat ja genau das Gleiche wie der Granit eigentlich. Arsenal, defensives Mittelfeld, Captain. Aber sie ist ein bisschen zurückhaltender bezüglich, wie sie kommuniziert. Hochinteressante Frau, super Spielerin. Aber mir interessiert natürlich jetzt auch, dass mit den Transfers, da bin ich eigentlich seit Jahrzehnten grosser Fan davon. Mittlerweile kannst du ja auf Social Media, also auf Twitter, die Gerüchte, das fasziniert mich, man muss es einordnen. Und was ich aber auch noch gerne schaue, ich bin sonst nicht so Instagram-Fan, da bin ich vielleicht zu alt, aber die Spieler so ein bisschen, ich schaue aber noch gerne so Bildergalerie an, das bietet dir bei 20 Minuten ja sicher den täglich an, wie sie ihre Superjachten präsentieren, wo sie in den Ferien sind, die Spieler, das schaue ich dann auch noch gerne an, was sie da so machen. Aber ja, das ist ja jetzt sehr kurz, die Ferienzeit. Also schon gleich übrigens, die ersten Clubs in Super League haben ja schon angefangen trainieren. FCZ hat, glaube ich, schon das Testspiel am Sonntag. Ja. 7-0 gewonnen. Ja, aber das geht ja ruckzuck. Und dann stehen wir schon vor der neuen Saison. Dann diskutieren wir schon, wer wird, warum Meister, welcher Trainer fliegt zuerst in Super League. Jetzt ist vielleicht nicht schlecht, mal 2 Wochen ein bisschen weniger Fußball. Und dann geht es schon wieder mit Vollgas los. Eben die Frauen-EM kommt auch noch. Alle Spiele live auf dem Schweizer Fernsehen. Bin ich gespannt, ob das einen Effekt hat. Geht auf die Schweizer Liga, die ja sehr immer noch in Nischen ist, die Schweizer Frauenfußballliga. Ja, das ist sicher auch das Thema, das im Juli ist ja noch clever, machen sie das im Juli, wo eigentlich keine Konkurrenz da ist durch den Männerfußball.
Ja, ich bin gespannt. Und es ist wahrscheinlich die denkbar schlechteste Gruppenkonstellation bei der Frauen-EM. Also es wäre wie wenn die Schweiz irgendwie mit Brasilien und Deutschland in der Gruppe wäre, Schweden und Holland. Aber ja, ich bin...
Oh la la, jetzt überraschst du mich aber.
Wieso?
Hast du das jetzt schnell gespickt oder wieso weißt du das?
Also ich bin da schon auch... bin da bei dem Thema schon auch dabei. Nicht so sattelfest wie du vielleicht, aber ich habe da meine Experten, die das sehr leidenschaftlich verfolgen im Team. Darum, ich verfolge das schon auch.
Aber weißt du, ich will mich da jetzt nicht mit fremden Federn schmücken. Ich bin auch nicht so sattelfest. Es ist auch schwierig, sattelfest zu sein. Aber von dem, halt ist, das habe ich mit der Lia Welt diskutiert. Die Spielerinnen sind im Ausland, wo man die Ligen halt nicht so sieht wie bei den Männern. Oder du weißt ja gar nicht, hat jetzt die Lia Welt eine gute Saison gehabt? Hat jetzt, wer auch immer, Cinogorcevic, Barcelona eine gute Saison gehabt? Es ist halt schon ein bisschen anders als bei den Männern. Darum bin ich auch überhaupt nicht sattelfest. Ich könnte jetzt nicht sagen, warum, welche Aufstellung die beste ist per Schweiz, so wie ich es bei den Männern kann. Und das ist vielleicht genau, wir werden ja sicher noch einen Podcast hat zur Frauen-EM Ende Monat oder Anfang Juli, das ist vielleicht genau so ein Problem. Eben die Anführungszeichen fehlende Identifikation und halt bei den Männern kann jeder mitreden, längt der Ricardo Rodriguez noch als Linksverteidiger. Ja, bei den Frauen Linksverteidiger 99,99% wissen gar nicht, wer dort spielt. Ich übrigens jetzt auch nicht auf einen Anhieb, gebe ich zu. Also eben, du siehst, ich bin da auch nicht, dass ich da jetzt da stehe als unglaublicher Experte.
Aber das ist doch ein schöner Cliffhanger, wo du erwähnst, dass wir bald einen Podcast machen über die EM oder im Voraus zur EM. Ich glaube, wir machen auch eine kleine Sommerpause. 1-2 Wochen, bis wir die nächste Episode machen. Wir sind noch in intensiven Verhandlungen mit möglichen Gästen, während die Ligen ruht und wie du richtig sagst, also Mitte Juli geht es ja in der Super League schon wieder los, ganz viele neue Trainer, vielleicht noch ein paar Transfers auch innerhalb von der Schweiz. Es wird viel Spannendes geben und wir werden, ich würde jetzt mal sagen, gegen Ende Juni wieder zurück sein. Siehst du das auch so?
Sehe ich auch so, geniesse die Sonne. Es wird, glaube ich, 35 Grad Ende Woche. Sonnencreme einstreichen, habe ich zu wenig gemacht am Wochenende. Ja, bis dann, freue mich.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.